Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Investor Stories Podcast. Und heute haben wir mal wieder einen spannenden Gast aus der Welt des Tradings. Wir sind ja häufig mit langfristigen Sachen unterwegs. Das macht er auch. Aber er hat eine spannende Reise hinter sich, wo er verschiedene Learnings mitgenommen hat und doch das ein oder andere auch mal probiert hat. Eine insgesamt sehr, sehr spannende Reise. Herzlich willkommen im Podcast, Nils Kajowi.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich Rede und Antwort stehen darf.
Ja, ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist und mir hier zur Verfügung stehst, um dich jetzt mit Fragen zu löchern. Doch wer dich vielleicht noch nicht kennt und dich jetzt erstmal ein bisschen besser kennenlernen möchte, welche Person da sich eigentlich hinter deinem Namen versteckt, magst du mal eine kurze Einleitung geben, wer du so bist und was du so machst?
Ja, also ich bin Jahrgang 1964, gebürtiger Brandenburger aus der Stadt Brandenburg an der Havel, seinerzeit größter Stahlstandort in der DDR. Ich habe dann 1985 Außenpolitik studiert im wunderschönen Moskau. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagen darf. Und bin dann wiedergekommen nach dem Studium als gelernter Außenpolitiker, nur war dann mein eigentlich geplanter Arbeitgeber, nämlich das Außenministerium der DDR, zwischenzeitlich abgewickelt worden. Ich musste dann also nochmal komplett neu anfangen, habe mich im Journalismus etabliert, habe dann jahrelang auch als Dolmetscher, als Übersetzer gearbeitet. Nach so einem Dolmetscherauftrag bin ich dann 1998 nochmal als Geschäftsführer nach Russland gegangen für einen Gelbe Seiten Telefonbuchverlag, bin 2001, 2002 dann wieder zurückgekommen, 2003 das erste Mal mit der Börse in Berührung gekommen und ja, seit ungefähr 7 Jahren bin ich langfristiger Investor, komme eigentlich aus der Ecke des Daytrading und habe jetzt als langfristiger Investor für mich eine Strategie, ja, ich nenne es mal Strategie, eigentlich ist es eine Anlagephilosophie, gefunden, die zu mir passt. Ich nenne sie die Zahltagsstrategie und mit der bin ich eigentlich jetzt unterwegs, indem ich mich langfristig wirklich auch an Produktivvermögen beteilige, um Vermögen aufzubauen und dadurch ein passives Einkommen zu generieren, indem ich Dividenden und Stillhalterprämien vereinnahme. Das ist vielleicht ganz kurz der Abriss. Bin verheiratet, habe 2 erwachsene Töchter, lebe nördlich von Berlin, also ein ganz normales, stinknormales Leben. Nichts Außergewöhnliches, keinen goldenen Löffel im Mund zur Geburt, alles mit eigener Hände Arbeit geschaffen.
Sehr, sehr cool. Und da steigen wir natürlich auch nochmal ein bisschen tiefer ein und insbesondere den Punkt, wo du mit Börse in Kontakt gekommen bist. Du hast eben schon das Jahr genannt. Inwiefern bist du denn 2003 zur Börse gekommen und hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt?
Ja, das war eigentlich mehr oder weniger aus der Not geboren. 2003 war das Jahr, wo mir mein Arbeitgeber damals gesagt hat, pass mal auf, wir kommen jetzt so langsam ins Zeitalter des Internet und da braucht kein Mensch mehr Telefonbücher. Und man hat mich dann gekündigt. Ich hatte den idealen Start in ein berufliches neues Leben, weil ich 6 Monate lang von der Arbeit freigestellt war, volles Gehalt bekommen habe und mir überlegen konnte, was ich mache. Also bin ich zu Dussmann in das Kulturkaufhaus nach Berlin gefahren, habe mich dort in die Abteilung berufliche Weiterbildung gestellt und geguckt, was es so an Büchern gibt, was für mich so interessant sein könnte. Und direkt daneben waren die Börsenbücher. Und da stand ein Buch von Alexander Natter, das hieß Ein Vermögen machen mit Futures und Optionen. Da habe ich ein bisschen drin rumgeblättert, war sofort fasziniert und habe gesagt, das Ding, das kaufst du dir jetzt. Du gehst jetzt an die Börse, du wirst jetzt Daytrader. Und das war im Prinzip das erste Mal, dass ich damit in Berührung gekommen bin, bewusst in Berührung gekommen bin. Habe dann so eine 2-wöchige Grundausbildung gemacht in Berlin in so einem Trading Center. Die gab es damals noch, weil ja nicht jeder zu Hause irgendwie einen ISDN-Anschluss hatte. und ein schnelles Internet, ja, war ja damals, ist ja heute auch noch nicht selbstverständlich. Ja, und so bin ich dann übers Daytrading ins Trading eingestiegen, habe dann 2006 meinen Mentor kennengelernt, den Dr. Alexander Elder, mittlerweile ein guter Freund von mir. Der hat mich nochmal richtig in die Spur gebracht. Ja, und seit 2006 verdiene ich an der Börse halt ordentlich Geld. Nebenher habe ich auch immer Vorträge gehalten, Seminare gehalten und mein Wissen mit anderen geteilt, meine Erfahrungen mit anderen geteilt. Das ist eigentlich auch das, was mir Spaß macht, Leuten selbst selbstständiges Verwalten und Vermehren ihres Geldes beizubringen.
Ja, dann hattest du aber vielleicht ja auch eine längere Durchstrecke hinter dir, wenn du 2006 dann das erste Mal Geld verdient hast. Also hat das Daytrading nicht auf Anhieb so gut funktioniert?
Ich glaube, das ist etwas, was die meisten Trader als Erfahrung machen. Es war halt so, ich habe meine komplette Abfindung von meinem Arbeitgeber in mein erstes Trading-Konto investiert und nach 6 Monaten war davon die Hälfte weg. Und das dachte ich mir dann, das könnte eine endliche Geschichte werden. Wenn ich also da jetzt nicht aufpasse, dann bin ich bald das ganze Geld los. Also musste ich ein bisschen umdenken, habe mich dann auf den Hosenboden gesetzt und dann unter anderem das Buch Trading for a Living und Come into my Trading Room vom Alexander Elder in die Finger gekriegt. Das erste Mal war es über Risiko und Money Management so richtig verstanden. Und hatte dann auch das Glück, den Alex Elder 2006 persönlich kennenzulernen bin dann so langsam aber sicher aus dem Tal der Tränen wieder aufgetaucht. Also ich kann bis heute sagen, ich habe noch nie ein Konto komplett zerlegt und gegen die Wand gefahren. Im Gegenteil, ich bin damals dann wirklich aus diesem Tal der Tränen auch wieder hochgekommen und habe viele Fehler, die ich am Anfang gemacht habe, nach 2-3 Jahren dann eben korrigieren können und bin dann auf den aufsteigenden Ast gekommen. Also es war kein Selbstläufer, aber ich sag mal, es hat ja einen Grund, wenn jede Bäckerlehre heute 2 Jahre, 3 Jahre dauert, je nachdem, wo und wie man lernt. Ja, warum soll es beim Trading anders sein? Also die ganz normale Lernkurve, nur dass man halt hier mit eigenem Geld und sofort für seine Fehler bezahlt.
Ja, was steckt denn für dich überhaupt hinter dem Wort Daytrading und Trading? Weil das ist ja so ein Wort, was jeder unterschiedlich benutzt. Die einen setzen das sehr mit krassem Spekulieren in Zusammenhang. Im Amerikanischen ist das Wort Trading mehr insgesamt für Aktien kaufen, auch langfristig durchaus in Gebrauch. Was bedeutet das Wort für dich und was verwirkt sich quasi hinter deiner Daytrading oder dann später Trading-Strategie?
Also Daytrading war für mich das Eröffnen und Schließen von Positionen intraday, meistens mit irgendwelchen Futures-Produkten. Am Anfang habe ich halt den DAX-Future gehandelt, den Euro-Stocks-Future, den Bund-Future. Ich habe dann auch mal versucht, Währungs-Futures zu handeln. Später kam dann so der E-Mini-Future und im Prinzip durch das ständige Experimentieren habe ich alles gehandelt, vom 30-Sekunden-Heikin-Aschi-Chart bis hin zum Stundenchart und Tageschart, im Prinzip jedes Zeitfenster mitgenommen, immer wieder was Neues ausprobiert und nie so eine richtig konsistente, endgültige Strategie gefunden, die wirklich auch zu meinem Naturell passte. Also Daytrading ist ja unheimlich physisch, unheimlich anstrengend, weil man wirklich permanent im Überwachungsmodus und Beobachtungsmodus ist. Selbst wenn man jetzt irgendwie automatisiert tradet, muss man immer gucken, ob die Automaten ordentlich laufen. Ja, irgendwann habe ich aber gemerkt, dass Daytrading ist langfristig gesehen nichts, was ich bis zu meinem 80. Lebensjahr irgendwie betreiben möchte. Also das ist wie Leistungssport. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, das muss auch eleganter gehen. Und mein Mentor beispielsweise war ein begnadeter oder ist immer noch ein begnadeter Swing-Trader. Der macht Intraday so gut wie gar nichts. Ja, und hat es damit geschafft, wirklich auch ein Multimillionen-Konto aufzubauen, mehrere aufzubauen und zu sagen, ich verdiene auf die Art mein Geld. Und irgendwann ist mir dann eben aufgegangen, dass die richtig reichen Säcke ja eigentlich alles keine Daytrader sind. Also sowas wie ein Warren Buffett oder wie ein Charlie Munger oder eben auch ein Guy Spier oder wie sie alle heißen, das sind alles keine Leute, die mit Intraday-Handel reich geworden sind. Und da habe ich dann später mal intensiver drüber nachgedacht. Und so habe ich dann auch den Schwenk bekommen vom Daytrading, wirklich vom Intraday-Handel, wo man abends überhaupt keine Positionen offen hat, zum längerfristigen Investieren. Mich hat es immer genervt, dass man irgendwie Intraday 5 DAX-Punkten hinterhergerannt ist und sich dann gefreut hat, dass man 125 Euro verdient hat. Und am nächsten Tag macht das Ding 100 Punkte höher auf und man hätte, wenn man die Position über Nacht gehalten hätte, einfach mal 2.500 Euro verdient. Kann natürlich auch gegen einen laufen, ja, wenn man mal 100 Punkte niedriger den Markt nächsten Tag sieht. Aber im Großen und Ganzen entsteht ja Performance über Nacht.
Du hast ja auch, sage ich mal, also zumindest auf deiner Webseite teilst du relativ hohe Prozentwerte mit, die du in den guten Jahren zumindest erzielen konntest. Es gab natürlich auch nicht nur gute Jahre und einige wenige, wo dann nicht die außerordentliche Rendite quasi bei rumgekommen ist. Jetzt ist das ja gar nicht so einfach, weil du hast natürlich auch erstmal viel lernen müssen. Und es gibt ja durchaus Statistiken, dass die deutliche Mehrheit bei so kurzfristigen Trading auch Geld verdient. Was würdest du sagen, waren deine Learnings aus der Zeit, was man machen muss, um in dem Bereich Geld zu verdienen?
Also die größte Lektion war, glaube ich, psychologischer Natur, denn es ist tatsächlich so, es gibt ja Handelsstrategien wie Sand am Meer und eigentlich müssten, wenn 10 Leute die gleiche Strategie handeln, auch 10 Leute absolut identische Ergebnisse erzielen. Aber das passiert ja schon beim kurzfristigen Handel gar nicht. Ja, also es ist ja so, wenn man da 10 Leute trifft, haben die alle 10 unterschiedliche Ergebnisse, obwohl sie alle behaupten, die gleiche Strategie zu handeln. Der Knackpunkt zwischen Erfolg und Misserfolg ist tatsächlich Psychologie. Und das ist etwas, was einem am Anfang ja keiner sagt. Also mein größtes Learning war, dass ich reingegangen bin in den Markt mit einem 25.000 Euro Konto zu einer Zeit, wo ich ja einfach mit dem Rücken zur Wand stand. Und also ich hatte ja gesagt, ich habe ja meinen Job damals verloren und musste dann Geld verdienen. Und ich habe festgestellt, es ist ein großer Unterschied, ob man jetzt Geld verdient oder tradet und hat seine Telefonrechnung schon bezahlt oder man tradet, um die Telefonrechnung bezahlen zu können. Und ich war eben in der letztgenannten Situation und das hat dann dazu geführt, dass ich eben bei vielen zweit- und drittklassigen Setups einfach unnötig Geld versenkt habe, dass man die Nerven verloren hat, dass man Traden aus Rache betrieben hat, ja, dass man gesagt hat, okay, ich hole mir das jetzt alles zurück, was ich gerade eingezahlt habe. Also diese ganzen psychologischen Komponenten, das ist das, was die meisten kurzfristigen Trader zersägt, nicht nur im Daytrading, sondern eben auch im Swingtrading, im längerfristigen Bereich. Man muss als Trader immer so ein bisschen gegen den Strich gebürstet sein. Ja, wenn man das macht, was alle machen, dann kriegt man eben auch das, was alle kriegen, nämlich meistens nur Verluste. Und als längerfristiger Investor, der ich jetzt so ungefähr seit 7 Jahren bin, ist es genau das Gleiche. Man muss im Prinzip sich gegen die mediale Dauerbeschallung zur Wehr setzen, indem man sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen arrogant oder man kann es auch sagen, gesteigert selbstbewusst, ja, indem ich einfach sage, lass die anderen mal rumunken, ich halte meine Aktie, ich verkaufe die jetzt nicht, auch wenn die um 100% gestiegen ist, die kann ja nochmal 100% steigen. Also diese psychologischen Komponenten am Trading, das ist, glaube ich, das, was die meisten am Anfang unterschätzen und das ist auch die Hürde, an der die meisten scheitern, die irgendwann unterwegs aufgeben.
Dann kommen wir doch jetzt zu deiner heutigen Strategie. Du hast sie jetzt schon mehrfach angeteasert. Was ist deine heutige Strategie und wie gehst du davor?
Ja, das ist im Prinzip ganz einfach. Also ich habe mir angeschaut und das ist jetzt gar nicht irgendwie aus Börsenbüchern zusammengelesen, sondern einfach, wie sind denn die großen Vermögen entstanden? Und große Vermögen entstehen im Prinzip immer gleich, indem man sich irgendwo am produktiven Kapital der Menschheit beteiligt. Also Own a Piece of the World war mal der große in den 60er, 70er Jahren in Amerika so eine große Losung, ne? Also, dass man gesagt hat, kauf dich einfach ein bei großen Unternehmen, dann kriegst du einen Teil des Gewinns. Und ich habe dann überlegt, wie kann man das machen? Also ich habe es deswegen auch Zahltagsstrategie genannt, weil ich sage, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe von einer Coca-Cola, von einer Johnson & Johnson, von einer Apple, dann kriege ich von diesen Aktien viermal im Jahr eine Dividende. und ich habe nur einmal was investiert. Ich lasse also Hunderttausende von Menschen für mich arbeiten. Diese Unternehmen machen einen Gewinn und von dem Gewinn kriege ich einen kleinen Teil, der sich die Dividende nennt. Das ist erstmal der Anfang von allem, ja, dass ich sage, okay, wenn ich $1,000 investiere, kriege ich erstmal $30 Dividende im Jahr. Da macht man jetzt noch keine Luftsprünge und da ist man auch nicht reich davon. Aber der Kasus Knactus ist der, dass diese Dividenden häufig Jahr für Jahr um 5, 7, 10, manchmal 15% angehoben werden und dann eben über die Jahre diese 3% Dividende auf einmal zu 6 oder zu 9 oder zu 20% auf den Einstandspreis gerechnet werden. Und das ist dann schon eine Performance, die kriegt man einfach auch mit aktivem Handel gar nicht hin. Ja? Also wenn ich heute weiß, ich habe mal $1,000 in eine Aktie investiert und ich kriege jetzt auf diese Aktie jedes Jahr $200 oder $300 an Dividenden, ganz einfach deswegen, weil ich die Aktie schon 10 Jahre halte und sie hat 10 Jahre die Dividende gesteigert, dann ist das etwas, das kriegt man aus dem Stand einfach nicht hin. Und das ist eben, das mache ich mit vielen Aktien. Ich habe das Ziel, irgendwann mal 100 verschiedene Unternehmen in meinem Depot zu haben. Aktuell bin ich bei 88. Ja, und jetzt kann man sich ausrechnen, wenn jedes dieser Unternehmen 4-mal im Jahr Dividende zahlt, dann habe ich nachher mehr Zahltage pro Jahr, als das Kalenderjahr Tage hat. Und daher kommt eben auch der Name dieser Strategie. Und das Ganze wird dann flankiert mit Stillhaltergeschäften in Optionen, also da, wo man normalerweise vielleicht eine Limit-Order eingeben würde und sagen würde, ich würde ja gerne Apple kaufen, aber nicht für $230, sondern nur für 180. Ja, da könnte ich beispielsweise einen 180er Put schreiben, dafür eine Prämie kassieren und darauf warten, dass die Aktie vielleicht mal auf 180 oder auf 200 fällt. Also die Zahlen sind jetzt mal nebensächlich. Es geht im Prinzip nur um das Grundprinzip der Strategie, dass ich sage, ich habe eine Watchlist, ich lasse mich für mein Warten auf den günstigen Einstiegspreis auch noch bezahlen, solange wie ich von der Aktie noch keine Dividende kriege. Das ist in kurzen Worten alles. Also Unternehmensbeteiligungen kaufen, möglichst lange halten, steigende Dividenden kassieren, Stillhalterprämien kassieren und das immer und immer und immer wieder wiederholen. Ja, und dann kommt der Zinseszins zum Tragen und dann ist man irgendwann aus dem Schneider.
Nutzt du dafür Marge oder machst du alles sozusagen cash-secured, also dass du alle deine Optionen immer mit notwendigen Cash quasi hinterlegst, dass wenn die ausgeübt werden, dass du auch jederzeit alle Optionen bedienen könntest?
Ja und nein. Also cash-secured hatte ich am Anfang, als ich tatsächlich keine Aktien im Depot hatte. Aber jetzt habe ich natürlich ein Aktiendepot und dieses Aktiendepot ersetzt im Prinzip den Cash. Also wenn man so will, könnte man von Asset-Backed Puts sprechen. Ja, also nicht cash-secured, sondern Asset-secured. Im Prinzip ist mein Aktiendepot die Sicherheit, die ich brauche, wenn ich jetzt wirklich mal eine Put-Option angedient bekomme, was sehr, sehr selten passiert, aber es passiert, dann habe ich natürlich erstens immer ein bisschen Cash auf dem Konto liegen. Ja, also so ein paar Tausend liegen da immer rum, weil es kommen ja jeden Monat 2.000-3.000 an Dividende rein. Und das Zweite ist, ich kann natürlich auch immer mal eine schöne Aktie verkaufen und dann sagen, okay, jetzt habe ich wieder 5.000 oder 10.000, die ich jetzt brauche, um bei Ausübung dieses Puts nicht in die Margen zu gehen. Also ich handle generell nicht auf Kredit, das ist mir einfach zu gefährlich, aber ich habe, wenn man es zusammenrechnet, in meinem Konto einen leichten Hebel, so von 1,03 bis 1,1, fahre mit einer Margin-Auslastung im Prinzip von 25%, also da ist nichts, was mir jetzt groß um die Ohren fliegen könnte.
Schreibst du dann auch Calls auf die Aktien, die du im Depot hast, oder weil du die halt langfristig halten möchtest, sagst du, schreibst du auch jetzt also keine Option auf diese Aktien?
Das ist gerade eine meiner Baustellen. Ja. Also das Covered Call Writing ist etwas, was ich nicht kann. Also das gebe ich ganz offen zu. Ich bin dazu zu unbegabt. Ich habe immer die Calls geschrieben auf die Aktien, die dann gestiegen und gestiegen sind. Und dann waren nachher die tollen Aktien alle weggecallt. Und ich hatte bloß noch den Bodensatz im Depot, weil ich mich einfach prasseldumm angestellt habe, als ich damit angefangen habe. Es ist ja, es sinkt einem ja keiner an der Wiege, wie sowas gemacht werden muss. Und als ich damit angefangen habe, mit meinen ersten Optionen im Jahr 2012, da gab es auch diesen Optionsmarkt, so wie er heute existiert, mit den gesamten Schulungsangeboten und der Literatur und den YouTube-Videos und den Podcasts. Das gab es ja damals alles noch nicht. Also ich musste viel über Trial and Error selber ausprobieren. Und mit Covered Calls bin ich gerade am Üben. Das wird also nochmal eine Baustelle, die ich in den nächsten Monaten und vielleicht ein, zwei Jahren für mich dann auch endgültig erschließen möchte.
An dieser Stelle wird es Zeit für einen kleinen Werbehinweis. Ich bin mir sicher, wie jeder gute Investor sparst auch du gerne Steuern. Und wenn du Immobilien vermietest, habe ich jetzt tatsächlich einen praktischen Ratschlag für dich. Die meisten schreiben ihre Immobilien mit den klassischen 50 Jahren Laufzeit, also dann 2% jährlich ab. Das muss man aber nicht zwingend machen, denn die tatsächliche Nutzungsdauer kann anders sein und dann, wenn man das dem Finanzamt nachweist, darf man tatsächlich auch die Abschreibung erhöhen. Dadurch hast du wiederum den Vorteil, dass du eine höhere Steuererstattung bekommst und so mehr Cashflow für dich. Wie kriegt man das Ganze jetzt hin? Dabei hilft dir unser heutiger Werbepartner Nutzungsdauer.com. Ihre zertifizierten Sachverständigen erstellen valide Gutachten zur Restnutzungsdauer, die du dann deinem Finanzamt vorlegen kannst, um deine jährliche Abschreibung zu optimieren. Der Vorteil ist dabei, dass du dank Rechtsschutz und Geld-zurück-Garantie kein Kostenrisiko hast. Besichtigungen sind deutschlandweit möglich. Erfahre jetzt mehr auf investor-stories.de/Nutzungsdauer oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Wie wählst du dann quasi die Optionen aus, die du schreibst oder quasi auch vor allem die Aktien, die dahinter stehen? Und wie gehst du quasi bei denen vor? Welche kommen grundsätzlich überhaupt für dich in Frage? Und was sind da die Kennzahlen zum Beispiel, die du dir anguckst?
Also es gibt ja, das ist ja das Schöne am amerikanischen Aktienmarkt, es gibt ja eine Unmenge von kostenlosen und qualitativ hochwertigen Informationen wirklich im Internet. Deswegen bin ich auch zum großen Teil auf dem amerikanischen Markt unterwegs, jetzt mittlerweile auch so ein bisschen in Europa und ein bisschen was in Asien, aber zum größten Teil eben in Amerika. Der erste Schritt ist wirklich, dass ich mir Gedanken mache darüber, welche Unternehmen möchte ich haben. Also bevor ich irgendwie eine Option angucke, ja, dass ich sage, um Gottes Willen, Tesla macht jetzt hier gerade so eine Rollercoaster-Ride, ja, da musst du jetzt unbedingt Optionen draufschreiben, stelle ich mir immer die Frage, will ich denn diese Aktie, dieses Unternehmen in meinem Depot haben? Zahlt es eine Dividende? Zahlt es eine Dividende, die seit 5, seit 10, seit 20 Jahren jedes Jahr angehoben wird? Also das ist im Prinzip der erste große Qualitätsfilter, dass ich hingehe und sage, ich möchte Unternehmen haben, die eine stabile Dividendenhistorie haben, die gute Unternehmen sind, nachgewiesenermaßen gute Unternehmen. Und das kann man zum großen Teil, nicht ausschließlich, aber zum großen Teil eben daran festmachen, dass sie es schaffen, 20, 30, 50 Jahre hintereinander Jahr für Jahr die Dividende zu steigern. Man findet im Internet dazu wunderbare Excel-Tabellen, den Dividend Radar, das ist eine von diesen Quellen, die ich nutze, die Dividend Champions Liste, das ist ein zweites Excel-Tool, wo man eben auch sehr, sehr viele fundamentale Daten drin hat, wo man die Dividendenhistorien drin hat und da hat man so ein kleines Universum von roundabout 700, 750 Aktien, aus denen man dann auswählen kann, alleine erstmal nur in Amerika. Ja, und dann gehe ich natürlich hin und sage, ein tolles Unternehmen, okay, aber es braucht auch einen guten Preis. Und dann kommen wir an die Frage der Unternehmensbewertung, also wann ist ein Unternehmen teuer, wann ist es billig? Und da gucke ich natürlich auch auf die klassischen Kennzahlen, sowas wie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie das Wachstum des Gewinns pro Aktie, also Earnings per Share, das PEG, also Price-Earnings-Growth-Ratio, die Gewinnwachstumsprognose, also nicht die Kursziele, sondern die Unternehmensgewinne, wie werden die prognostiziert, welches Wachstum steht da zu erwarten, wie ist die Verschuldung, Bewertung. Das war also jetzt in den letzten 3 Jahren ein großes Thema. Das sind so die Fundamentaldaten, auf die ich schaue. Und natürlich das Geschäftsmodell an sich. Also ist das etwas, was ich mir vorstellen kann, dass es das in 5, in 10 oder in 20 Jahren auch noch geben wird? Oder ist das vielleicht nur ein Hype oder irgendwie so eine neumodische Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird? Ich sag mal so Stichwort 3D-Drucker hatten wir eine ganze Weile. Ne? Dann hieß es auf einmal, man hat Unternehmen aus dem Bereich seltene Erden, die waren dann eine Weile gehypt und so weiter. Also es kommt immer wieder irgendwas Neumodisches dazu. Aber es gibt eben Unternehmen, die sind konjunktur- und krisenunabhängig. Die machen so simple Dinge wie Toilettenpapier. Und das wird in der Wirtschaftskrise genauso verbraucht, wie eben wenn die Wirtschaft brummt. Ja, also es sind stabile Unternehmen mit soliden Gewinnmargen, mit soliden Gewinnsteigerungen und Dividendensteigerungen. Und auf diese Unternehmen und auf keine anderen schreibe ich dann eben auch Optionen. Also am Anfang steht immer das Unternehmen, denn der schlimmste anzunehmende Fall ist der, dass ich eine Put-Option verkaufe, die läuft mir ins Geld und ich kriege die Aktie angedient. Da muss ich mich darüber freuen können, dass das passiert, weil dann habe ich genau zu meinem Wunschpreis ein Unternehmen erworben, das ich eben auch haben wollte. Ja, und nicht irgendwie eine Schrottbude, die, wo ich nur eine Option draufgeschrieben habe, weil die Optionen so schöne Prämien gebracht haben.
Ja, das bedeutet aber auch, dass wenn man, sag ich mal, es bewertet und der Preis ist, sag ich mal, vom aktuellen Kurs ein bisschen entfernt, ne, weil die Aktie vielleicht gerade ein deutliches Stück teurer ist. Und je weiter ja, sag ich mal, sozusagen dann der Kurs weg ist, zu dem man die Option verkauft, umso weniger Prämie vereinnahmt man dann auch. Hast du da einen gewissen Minimumwert, den du ansetzt? Oder sag ich mal, ist ja das auch im Zweifelsfall, gehst da ein bisschen mehr Risiko ein und versuchst ein bisschen näher am Kurs zu schreiben, um da mehr Prämie rauszukriegen? Wie legst du quasi diese Abstände für dich fest?
Also das... Ja, das ist eine nicht ganz triviale Frage und da spielt natürlich auch immer ein gewisses diskretionäres Element rein. Also für mich persönlich habe ich so eine Art, ich nenne es mal das magische Dreieck des Optionsverkaufs mal skizziert, indem ich gesagt habe, ich möchte eigentlich auf 3 Dinge achten. Ich möchte darauf achten, dass ich einen Zeitwert verkaufe mit einer annualisierten Rendite von mindestens 4%. Das ist ungefähr das, was man aktuell ja auch auf eine 10-jährige US-Staatsanleihe bekommen würde. Und darunter möchte ich es einfach nicht machen. Ja, ich möchte zum Zweiten auch einen Sicherheitsabstand haben, der vielleicht irgendwo 20%, 25%, es können auch mal 15% sein vom aktuellen Preis der Aktie, also einfach Puffer nach unten. Und zum Dritten möchte ich ein Delta haben, was irgendwo zwischen bei Put-Optionen minus 15 bis minus 25 liegt, so dass ich also auch einen gewissen Zeitwertverfall spüre. Man kann natürlich mit dem Delta weiter weggehen und sagen, ich verkaufe dann niedrigere Strikes, aber dann ziehen sich diese Trades hin wie Kaugummi. Und man kommt einfach nicht raus, weil wenn kein Wert drin ist, dann kann auch kein Zeitwert verfallen. Ne? Aber so dieses Dreigestirn aus einem vernünftigen Delta, aus einer vernünftigen annualisierten Rendite und einem vernünftigen Sicherheitsabstand, das ist so das, was ich als Erstes dann im Hinterkopf habe. Und als Zweites schaue ich natürlich in mein Depot und sage zum Beispiel, habe ich denn im Monat Januar 2026 oder 25 jetzt schon viele Optionen offen, dann weiche ich vielleicht auf den Februar oder auf den März oder auf den April aus, ja, und gucke, dass ich nicht in den einzelnen Monaten sehr viele Optionen habe und in den anderen Monaten gar keine, weil es kann ja passieren, dass ausgerechnet im Januar oder im Februar mal der Markt richtig crasht und dann laufen mir vielleicht alle Optionen in diesem Monat ins Geld. Aber dann habe ich halt noch Optionen in anderen Monaten, die nicht ins Geld laufen und die viel später vielleicht fällig werden. Und deswegen staffel ich da dann auch in die Tiefe der Zeit und muss dann bei der Auswahl der Optionen auch immer ein bisschen aufpassen, was habe ich schon im Depot in den einzelnen Monaten, wie hoch ist mein Optionscommitment im Januar, im Februar, im März, passt da noch was rein oder würde mich das im Lieferfalle überfordern finanziell?
Ja, wichtiger Punkt. Und der Lieferfall, ja, dafür sind die Assets da, die wir schon vorhin angesprochen hätten. Und darauf folgt die Frage, Ist das Optionsdepot und die Assets, die du da hast, ist das quasi dein wesentliches Ding sozusagen im Gesamtportfolio? Oder hast du noch weitere Assets und wie ist das sonst Pi mal Daumen so aufgeteilt und dann auch, sag ich mal, runtergeschaut in dann das einzelne Portfolio, wie du da so die Größenallokation vorgenommen hast?
Also bei mir ist es so, ich mache nichts anderes. Ich habe, ja, ich weiß nicht, ich habe mal zum Geburtstag irgendwie so 2 1-Gramm Goldbarren geschenkt bekommen. Also das ist mein Goldbestand. Es dürften irgendwie 2 oder 3 Gramm sein. Mehr habe ich da nicht, ja, weil Gold zahlt mir nichts. Oder wie Warren Buffett sagt, das kann man sich hinlegen, man kann es angucken und man kann es streicheln, aber es bringt mir ja nichts. Ja, wir haben natürlich unser Häuschen, in dem wir wohnen. Das ist dann irgendwann demnächst auch mal abbezahlt. Aber das würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Asset in dem Sinne betrachten, dass ich sage, das mache ich jetzt mal fix zu Geld. Ja, da will man ja drin wohnen. Und ansonsten, das ist, glaube ich, auch das, was meine Mitstreiter in meinem Inner Circle so auch schätzen. Ich bin ein Koch, der das, was er als Rezept verkauft, auch selber isst. Also ich habe mein gesamtes Vermögen genau so angelegt, wie ich meine Strategie auch öffentlich propagiere. Unter meinen YouTube-Videos kann man zum Beispiel regelmäßig, also da ist permanent ein Link auf ein Google-Sheet, in dem mein aktuelles Depot, das große Zahltag-Depot, auch immer einsehbar ist. Das wird jetzt nicht stündlich aktualisiert, aber mindestens einmal die Woche, wenn ich irgendwelche Transaktionen mache, kann man dann auch reingucken und kann dann sehen, wo da was passiert. Ich mache dann regelmäßig meine Reports, was ich auch an Transaktionen durchgeführt habe in dem Aktiendepot. Also ich habe inzwischen ja ein Depot, ich weiß gar nicht von wie viel, 16.000 Aktien oder sowas, also einzelne, ne, das sind jetzt irgendwie 88 verschiedene Unternehmen. Dazu kommen dann irgendwie noch 100 Puts. Und das Ganze hat dann irgendwo einen Umfang von roundabout 600.000 Euro oder so mögen es jetzt sein. Das interessiert mich aber relativ wenig, weil das, was mich interessiert, ist mein Dividendentacho, so nenne ich es immer. Also das, was an Cash reinkommt, plus das, was eben an Optionsprämien reinkommt. Gar nicht, ob jetzt das Depot 10.000 Euro höher oder niedriger steht, das ist für mich absolut nebensächlich. Also jemand, der ein Mietshaus hat mit 10 Wohnungen drin, der guckt ja auch nicht jeden Tag im Immobilienportal, was sein Haus wert ist, sondern der guckt, dass er an jedem Monatsersten von allen seinen Mietern die Miete überwiesen bekommt. Und das ist seine Einnahmequelle. Ja. Und genauso mache ich es halt mit meinem Aktiendepot. Ich habe nichts anderes an Assets, also ich habe keine Ölquellen, ich besitze keinen Wald in Panama oder im Amazonas, wir haben auch kein Immobilienimperium. Wenn ich Immobilien haben will, kaufe ich REITs, ja, weil die werde ich auf Knopfdruck auch wieder los, wenn es sein muss, und muss dann nicht erst zum Notar rennen und einen Grundbucheintrag machen oder löschen. Und ansonsten, ja, das ganz normale Girokonto, was andere auch haben.
Ja, der Cashpuffer, den sollte man immer haben. Der ist ganz wichtig. Sehr gut. Dann würde mich ja interessieren, Zahltagsstrategie spricht ja schon dafür, dass man einen Cashflow hat. Und was man jetzt so rausgeholt hat, hört sich das auch so an, als ob du doch eigentlich auch einen ganz ordentlichen Cashflow hast. Wie beeinflusst dich das denn im Leben, dass du dein Geld für dich arbeiten lässt und eigentlich deinen wesentlichen Cashflow daraus ziehen kannst?
Ja, was heißt, wie beeinflusst mich das im Leben? Also ich bin jetzt 60 und da denkt man natürlich dann irgendwann mal darüber nach, was kriege ich denn mal als Rente? Ja, also das ist eigentlich auch einer der Hintergründe, dass ich sage, liebe Leute, warum bringe ich das Menschen bei? Wir können uns auf nichts mehr verlassen außer uns selbst. Ja, also das, was uns irgendwann die Rentenkasse mal ausspuckt, für Menschen in meinem Alter, das wird vorne und hinten nicht reichen. Und ich bin aktuell an einem Punkt angekommen, wo ich jetzt nach 7 Jahren sagen kann, okay, ich habe jetzt eine Jahresdividendensumme, die liegt so über 22.000, 23.000 Euro. Also es sind dann, wenn das Jahr rum ist, wären es wahrscheinlich 24.000 sein. Also dann habe ich ungefähr 2.000 Euro im Monat nur an Dividenden. Ja, und da ist jetzt wirklich nichts dabei, wo ich sage, ich hätte jetzt irgendwie geerbt oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach nur das, was als ich angefangen habe, was mal 800 Euro waren, ja, im Jahre 2013, als ich das erste Mal eine Dividende bekommen habe, da waren das 10 Euro im Monat. Ja, und jetzt kriege ich 1500 bis 2000, 3000 Euro im Monat an Dividenden. Aktuell lebe ich davon nicht, weil ich habe eine Frau, die arbeitet. Ja, und ich habe ja nebenher auch noch mein Inner Circle, mit dem ich arbeite. Also das ist so ein kleiner Kreis von, ja, nennen wir es mal neudeutsch Followern, ja, mit denen ich die Zahltagsstrategie auch praktisch übe, trainiere, ihnen das vermittle, ihnen das vormache. Die dürfen mir jede Woche über die Schulter schauen, was mache ich, wie mache ich's, und zahlen dafür einen jährlichen kleinen Obolus. Ja, und das ist im Prinzip das, wovon ich im Augenblick zehre, lebe, und das, was ich im Dividenden und an Prämien einnehme, das wird alles reinvestiert, damit dieser Schneeball überhaupt erstmal in Gang kommt. Und ich es schaffe jedes Jahr erstmal, das ist so meine Benchmark, 10% mehr Einkommen zu erwirtschaften. Da will ich also hin. Und wenn das aufgeht, ja, wenn ich dann nachher 65 bin, dann werde ich wahrscheinlich eine Rente haben, die ist höher als die höchste gesetzliche Rente, die man in Deutschland kriegen kann. Und wenn ich das dann noch ein paar Jahrchen weitermache, dann kann das oder wird das wahrscheinlich unvermeidlich irgendwie zu richtig Reichtum führen. Also man darf nicht vergessen, so ein Mensch wie ein Warren Buffett hatte mit 60 1% seines heutigen Vermögens. Also 99% seines Vermögens hat er nach seinem 60. Geburtstag gemacht. Wenn ich mir das heute angucke und sage, das, was du jetzt hast, ist 1%, und wenn du nachher 96 bist, dann bist du vielleicht auch so reich wie Warren Buffett. Oder vielleicht ist auch eine Null oder zwei Nullen weniger am Konto. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Man kommt auch mit irgendwie 3 Millionen gut übers Jahr. Müssen nicht unbedingt 3 Milliarden sein. Wobei ich eins sagen möchte, also deine Frage zu beantworten, was macht das mit meinem Leben? Also wir leben ein ganz normales, bodenständiges Leben. Also ich fahre kein Ferrari, ich lege keinen Wert irgendwie. Ich bin einmal Porsche gefahren und hatte danach Rückenschmerzen, und seitdem finde ich das Auto irgendwie für mich nicht passend. Ja, es ist kein schlechtes Auto, aber ich brauche es auch nicht. Es hat auch keinen Kofferraum, also wo ich jetzt irgendwie für eine vierköpfige Familie Utensilien drin unterbringen könnte. Und viele andere Dinge, die sind für mich also materiell nicht bedeutsam, was wir natürlich gerne machen, wenn wir uns am Wochenende ins Auto setzen und sagen, wir fahren jetzt mal 3 Tage an die Ostsee. Das ist sowas, diese Freiheit, die nehmen wir uns ganz einfach, weil wir auch sagen, wir arbeiten für das Geld und wir wollen ja nicht als die reichsten Leute auf dem Friedhof enden, sondern man muss ja seine Früchte auch mal essen. Ja, wenn man dann geerntet hat, muss man, oder gesät hat, sollte man auch mal ernten, aber wir haben alles, was wir brauchen, und das, was wir nicht haben, das brauchen wir wahrscheinlich auch nicht.
Schauen wir mal in die negativen Seiten des Investierens. Wir hatten schon während deiner Geschichte über die Ups und Downs gesprochen. Was würdest du vielleicht sagen, war bislang dein größter Fehler beim Investieren?
Ja, wenn ich heute, also ich habe ja eines gelernt von meinem Mentor, du musst immer alles dokumentieren, was du tust. Ja? Also der Alexander Elder hat so einen Leitspruch, der sagt, show me a trader with good records and I show you a good trader. Also gute Aufzeichnungen. Ja? Und wenn ich heute meine Aufzeichnungen angucke aus den Jahren 2014, 15, 16 und mir überlege, was ich damals für Gurken an Unternehmen gekauft habe, da wird mir heute noch Himmelangst und Bange. Kaum ein Unternehmen von denen ist heute noch in meinem Depot, und viele von denen sind überhaupt nicht mehr an der Börse. Also ein großer Fehler am Anfang war wirklich die Jagd nach Dividendenrendite. Also dass ich, wenn ich gesehen habe, es gibt ein Unternehmen, das 14% Dividende zahlt und auch noch monatlich eine Dividende ausschüttet, auch solche Unternehmen gibt's ja, dann war ich natürlich einer der Ersten, die das Unternehmen gekauft haben. Als ich dann aber angefangen habe, mich auch wirklich in Bilanzen und Unternehmensdaten einzulesen, habe ich gemerkt, um Gottes Willen, was hast du denn da für eine Katastrophe erstanden? Und habe mich dann auch zügig von diesen Sachen getrennt. Mittlerweile passiert das immer noch, dass man die eine oder andere Totgeburt in seinem Depot hat, wo sich dann hinterher rausstellt, es war nicht so toll, das Unternehmen gekauft zu haben. Aber dieses massive Jagen einfach nur nach Dividendenrendite, das habe ich mir wirklich abgewöhnt. Das wäre, glaube ich, am Anfang war das, glaube ich, der Kardinalfehler, den ich gemacht habe.
Dann drehen wir es jetzt stattdessen ins Positive, denn es muss ja auch was gut gelaufen sein. Was würdest du als größten Erfolg bezeichnen?
Ja, Unternehmen immer noch im Depot zu haben, die ich vor langer, langer Zeit mal gekauft habe. Da meine ich also jetzt so die Jahre 2017, 2018, die es dann aber auch geschafft haben, zum Beispiel über die Corona-Zeit hinweg ihre Dividenden nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern weiter zu steigern. Und das Schöne, was dann eben passiert ist, und das sehen viele nicht. Also ich nenne mal einen Namen. Ich habe ein Unternehmen bei mir im Depot, das ist wirklich meine absolute Goldaktie. Das ist Williams-Sonoma. Das ist ein Einzelhandelsunternehmen aus Kalifornien, die so im Bereich Innenausstattung, Möbel, aber eben auch so Küchenutensilien und sowas tätig sind. Und auf das Unternehmen bin ich 2017 gestoßen, als alle gesagt haben, ach, der stationäre Einzelhandel geht voll den Bach runter, alles wird nur noch online bestellt, kein Mensch geht mehr in Läden einkaufen. Und zu diesen Zeiten habe ich mich im Einzelhandel wirklich umgetan, habe damals zum Beispiel eine Target gekauft und eben auch eine Williams-Sonoma. Die hatte damals 3% Dividendenrendite. Ja. Das war jetzt irgendwie auch nichts, wo man Luftsprünge macht. Ein Unternehmen, was wahrscheinlich heute auch noch viele Leute nicht kennen. Ja, aber das Unternehmen selbst hat die Dividende, solange wie ich die Aktie jetzt halte, jetzt will ich mal hier meine Tabelle gucken, damit ich keinen Blödsinn erzähle, hat die Dividende um 208% gesteigert seit meinem ersten Einstieg 2017. Also 208% Dividenden plus. Und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Das trifft übrigens auch auf eine Coca-Cola zu. Es gibt ja, obwohl die Coca-Cola jedes Jahr ihre Dividende um 5-6% mindestens steigert, hat es ja noch nie eine Coca-Cola-Aktie zu kaufen gegeben mit 6% Dividendenrendite. Das heißt, immer wenn die Dividende um 3% anheben, dann steigt auch der Aktienkurs um 3%. Also nicht linear und nicht in der gleichen Minute, aber tendenziell gibt es eben Aktien, die haben, egal wie hoch die Dividende ist, immer 2 oder 3 oder 4%. Und jedes Mal, wenn die Dividende anheben, dann hebt sich eben auch der Aktienkurs synchron. Und bei Williams-Sonoma war es eben so, zu den 200%, die Dividende gestiegen ist, kommen noch 500% Kurssteigerung dazu. Ja, also wenn man solche Sachen im Depot hat, davon braucht man nicht viele. Ja, so ein Unternehmen, was sich dann mal verfünf- oder versechsfacht. Ja, und dann kommt eben richtig der Zinseszins zum Tragen. Immer wenn das Unternehmen heute um 1% steigt, dann wächst der Wert meines Investments um 5%, weil ich ja schon 500% vorne bin mit dem Ding. Ja, und natürlich, wenn es um 1% runtergeht, dann fällt es auch wieder um 5%. Aber dann habe ich eben nicht 540% plus auf der Uhr, sondern nur noch 510 oder 520. Also das war so die Story, wo ich sage, die lange Haltedauer, die Zeit für sich arbeiten lassen und ab und zu mal so ein goldenes Händchen zu haben für ein Unternehmen, wo Wachstum des Unternehmens, Wachstum des Gewinns, Wachstum der Dividende und dann auch noch das adäquate Kurswachstum alles zusammenkommen. Ja, und solche Aktien sind dann nachher auch der Topf, aus dem ich schöpfen kann, wenn ich zum Beispiel mal einen Put zugeteilt bekomme, dass ich sage, okay, jetzt verkaufe ich mal 5 von diesen Aktien und dann kann ich wieder meinen ausgeübten Put bedienen und muss dann nicht irgendwie in die Margin gehen. Also die lange Haltedauer ist etwas, da rennt man aber auch in der Community und bei vielen Investoren gegen die Wand, ja, die dann sagen, na ja, wenn die Aktie so weit gestiegen ist, dann muss man auch mal Gewinne mitnehmen. Muss man nicht, ja, wer sagt das?
Sehr gut, das sind ja hier schon fast die besten Abschlussworte mit einem schönen Resümee. Ich würde natürlich trotzdem nochmal auf mein klassisches Rollenspiel zu sprechen kommen. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, dass du morgen im Körper einer anderen Person aufwachst, wieder jung und frisch bist sozusagen, gerade ungefähr 2000 Euro Nettoverdienst einnimmst und du hast schon einen kleinen Sparbetrag auf einem Tagesgeldkonto angesammelt von circa 10.000 Euro. Du hast noch dein heutiges Wissen, allerdings kein Netzwerk mehr oder sonstige Kontakte und musst nochmal von vorne beginnen. Wie würdest du es machen?
Die hypothetische Frage habe ich sogar mal praktisch beantwortet. Ich habe nämlich im Jahre 2020, kurz nach Corona, ein Junior-Depot aufgemacht mit ziemlich genau den Koordinaten, die du jetzt umschrieben hast, wo ich gesagt habe, stelle ich mir mal vor, wie würden denn meine eigenen Kinder investieren? Ja, wenn man so 18 oder 20 ist, man hat vielleicht die ersten 10.000 Euro, die man die man von der Konfirmation zum Abitur, irgendwie zur Berufsausbildung, zu allen möglichen Geburtstagen von der Oma und von Verwandten geschenkt bekommen hat. Ja, und wo die Eltern dann sagen, so, jetzt bist du volljährig, jetzt hast du 10.000 Euro und jetzt kannst du mal anfangen. Ich habe das Junior-Depot genannt. Und mein Tipp wäre ganz einfach, wenn jemand heute jung und oder wenn ich heute nochmal neu und jung anfangen müsste und ich hätte eben nur diese 10.000 Euro und ich hätte einen ganz normalen Verdienst durch eine lohnabhängige Tätigkeit, da würde ich genau das machen, was ich damals in diesem Junior-Depot gemacht habe. Ich würde hingehen, würde mir auch da ein diversifiziertes Portfolio aufbauen, nach und nach immer wieder in kleinen Tranchen kaufen, würde mir jeden Monat erstmal 100 Euro auf mein Konto überweisen, auf dieses Investmentkonto und dann diesen Betrag Jahr für Jahr um 10% steigern, nach und nach investieren und auch da darauf hinarbeiten, dass ich einen Cashflow generiere und zwar nicht, weil man vielleicht mit 23 oder 25 schon an die Rente denkt, sondern ich nenne es immer, und das ist bei jungen Leuten, ich sehe es an meinen Kindern auch immer wichtig, dass sie so eine Art, Entschuldigung, Fuck you Money haben. Ja, also wenn man mal die Schnauze voll hat von seinem Chef oder wenn einem die Arbeit keinen Spaß mehr macht, wenn man nach 5 Jahren feststellt, man ist irgendwo in einer Sackgasse, dann sollte man auch mit 25 oder mit 30 so viel Geld auf der Kante liegen haben, dass man sagen kann, ich kann jetzt auch den Beruf wechseln, ich kann den Arbeitgeber wechseln. Also fangt früh genug an. Na, und das würde ich heute mit dem Wissen, was ich heute habe, das ist auch das Einzige, worum ich Leute beneide, dass ich sage, der Faktor Zeit ist das, was am meisten unterschätzt wird. Ja, weil es eben der Faktor ist, der am spätesten anfängt zu wirken. Das merkt man erst so nach 5, 6 Jahren, wie dieser Schneeball ins Rollen kommt und der Zinseszins anfängt Spaß zu machen. Und durch diese ersten 5, 6, 7 Jahre, da muss man durch. Ja, und dann fängt der Rubel an zu rollen. Und da macht es auch richtig Spaß, wenn man zugucken kann, wie die 10%, die man jedes Jahr mehr kriegt, dann eben auch eine respektable Summe schon sind. Ja, wo man sagt, also ich habe jetzt jeden Monat 500 Euro Gehaltserhöhung bekommen von einem Jahr aufs nächste. So viel kriegst du als Angestellter nirgends. Und wenn ich dann irgendwann mit 30 nachher mal dastehen würde und würde sagen, oh, ich habe jetzt gemerkt, was weiß ich, Buchdrucker oder Schriftsetzer sind gerade eine aussterbende Berufssparte. Ich muss nochmal komplett von neu anfangen und mich komplett umschulen, dann kann ich das machen, ohne dass ich finanziellen Druck im Hintergrund habe. Oder ich kann, wenn ich vielleicht eine Familie gründe, sagen, ich gehe auf 4 Tage Arbeitswoche und der 5. Tag, das ist mein Dividendeneinkommen, was dann rumkommt. Ja, also auch dafür ist sowas ja denkbar. Man muss ja nicht seine Rente erst verfrühstücken, wenn man auf die Harley nicht mehr hochkommt mit 68 oder 70, sondern man kann ja dann auch mit 28 ein Sabbatical nehmen und sagen, ich kann jetzt von meinen Dividenden einmal die Route 66 hoch und runter fahren und habe mir dann mit 30 schon mal einen Punkt von meiner Bucketlist abgearbeitet.
Ja, das klingt doch wirklich gut und kann man auch wirklich nachmachen. Und wer da mehr Informationen sucht, da gibt es zum einen zahlreiche Bücher, du hast schon welche erwähnt. Es gibt natürlich deine Webseiten und so weiter. Ein YouTube-Kanal, das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Sind die beiden Bücher, die du genannt hattest, von deinem Mentor auch die, die du besonders empfehlen würdest? Oder gibt es auch ein anderes Buch noch, was dich quasi besonders vorangebracht hat?
Also im Prinzip sind es 3 Bücher, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn jemand sich mit dem Investieren auseinandersetzt. Das eine kommt gar nicht aus dem Investieren, das ist wie gesagt das vom Alexander Elder. Das heißt, in der deutschen Übersetzung ist jetzt, glaube ich, auch erst 2, 3 Jahre rausgekommen. Alles, was Sie über Trading wissen müssen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe an der Übersetzung mitgearbeitet. Wenn sich also einer dieses Buch kauft, kriege ich immer 1 Euro. Ja, also weil das wäre jetzt der Hinweis auf den Affiliate-Link. Man kann es aber auch in der Bücherei ausleihen. Warum ist es interessant? Weil es sehr viel über Börsenpsychologie und über Risikomanagement enthält, was man eben auch fürs Investieren nehmen kann. Also das wäre das Erste. Das hat mich damals auch wirklich aus der Verlustzone in die Gewinnzone katapultiert. Das Zweite wäre, es ist ein Sammelband, möchte ich es mal nennen, oder ein Sachbuch. Das heißt Warren Buffett, sein Weg, seine Strategie. Jetzt muss ich nachgucken. Ich habe es hier, glaube ich, auch erst auf Englisch, ja, ist von Robert Hackström oder Hackström, so heißt er. Und der hat also sich mit der Investmentphilosophie von Warren Buffett auseinandergesetzt. Und der nimmt viele Dinge unter die Lupe, die für so einen Investor interessant sind. Zum Beispiel die Frage, soll ich lieber 10 Aktien im Depot haben oder macht es Sinn, 100 Aktien im Depot zu haben? Was sind die Vor- und Nachteile? Und wo hat ein Warren Buffett seine statistischen Vorteile hergeholt? Also diese ganzen Geschichten, wenn man sich so ein bisschen mit dem Investieren auseinandersetzen möchte. Und dann kommt natürlich der Klassiker Benjamin Grahams Intelligent Investieren. Also einfach auch Kennzahlen ein bisschen von Unternehmen zu verstehen, Marktpsychologie und Unternehmensbewertung zu verstehen. Man muss jetzt nicht irgendwie Wirtschaftsprüfer werden oder eine Buchhaltungsausbildung machen, aber man sollte schon Ahnung haben auch davon, was eine Bilanz ist, was eine Gewinn- und Verlustrechnung ist, damit man ein gutes und ein schlechtes Unternehmen auseinanderhalten kann. Und wenn man so ein ungefähres Wissen sich aneignet, dann ist man schon ganz weit vorne.
Ja, die Bücher sind natürlich auch alle in den Shownotes verlinkt und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als mich ganz herzlich bei dir zu bedanken für den tollen Einblick, den du in deine eigene Geschichte und aber auch Strategie gegeben hast. Hat mir viel Spaß gemacht und ja, vielen Dank für den Einblick.
Ja, nichts zu danken, jederzeit gerne.
Dann war's das auch schon. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.